Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Miriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.4.4 Bewältigungsstile. Der Begriff des Bewältigungsstils stammt aus der psychologischen Stressforschung. Wird eine Situation als bedrohlich eingeschätzt, werden Bewältigungsstrategien gesucht und nach ihren erwarteten Effekten bewertet. Je nach Ausgang dieses Bewertungsprozesses werden dann entweder erfolgsversprechende Handlungen zur Veränderung der Situation in Begriffen Flucht aus der Situation eingeleitet, problemorientierte Bewältigung, oder die Aufmerksamkeit gegenüber den bedrohlichen Aspekten der Situation wird erhöht oder vermindert, intrapsychische Bewältigung. In jedem Fall wird die Situation neu bewertet. Die drei Stufen des Bewertungsprozesses werden so lange durchlaufen, bis die Situation nicht mehr bedrohlich erscheint und damit bewältigt ist. Bis zu diesem Punkt wird die Situation als Belastung oder Stress empfunden. Besonders gut untersucht wurden intrapsychische Bewältigungsstile, die die Bewertung der Situation verändern, zum Beispiel indem der Situation positive Seiten abgewonnen werden oder die durch die Bewertung ausgelösten negativen Gefühle verändern, indem zum Beispiel versucht wird, sie zu dämpfen. Problemorientierte Bewältigungsstile beeinflussen die emotionale Bewertung der Situation durch problemorientierte Bewältigung. Hierzu gehören Tendenzen, aus der Situation zu fliehen oder sie zu meiden, sie umzugestalten oder soziale Unterstützung zu suchen. Oft werden hierzu auch die Benutzung von Drogen oder Entspannungstechniken gezählt, obwohl es sich primär um intrapsychische Bewältigung handelt. Dies ist ein weites Feld von Bewältigungsstilen, das nur teilweise psychologisch bearbeitet wurde. Zur Erfassung von Bewältigungsstilen existieren viele Fragebogenverfahren von Sammlungen alltagspsychologisch gut repräsentierter Bewältigungsstile, wie zum Beispiel den Berner Bewältigungsformen, BEFO, bis zu stark theoriegeleiteten Verfahren, wie zum Beispiel dem Angstbewältigungsinventar, ABI. Speziell für die Bewältigung von schweren Krankheiten entwickelten Klauer und Philipp 1994 die Trierer Skalen zur Krankheitsbewältigung, TSK, die 5 Bewältigungsstile unterscheiden. Beispiel: Bewältigungsitems aus den TSK. Grübeln. Ich habe darüber gegrübelt, ob andere mir gegenüber auch wirklich ehrlich und offen sind. Suche nach sozialer Einbindung. Ich bin mit Freunden ausgegangen. Bedrohungsabwehr. Ich sagte mir, dass ich einfach eine schlechte Zeit durchmache und in Zukunft wieder Glück haben kann. Suche nach Information. Ich informierte mich im Gespräch mit anderen über meine Erkrankung und mögliche Behandlungen. Suche nach Halt in der Religion. Ich betete und suchte Trost im Glauben. Beispiel Ende. Diese Stile weisen bei gesunden und Krebspatienten eine recht hohe zeitliche Stabilität auf. So ergaben sich bei Krebspatienten über ein Jahr Stabilitäten von Punkt 61, Suche nach sozialer Einbindung, bis Punkt 83, Suche nach Halt in der Religion. Die Stabilität bei den Krebspatienten erscheint überraschend hoch, da es sich bei ihnen um eine sehr heterogene Gruppe handelte, was die Dauer und den Verlauf der Erkrankungen anging. Im untersuchten Zeitraum hatten zum Beispiel einige positive, andere negative Befunde bei Nachuntersuchungen. Einige Patienten starben wenige Monate nach dem zweiten Messzeitpunkt. Von daher besagt die hohe Stabilität nicht nur, dass die interindividuellen Unterschiede bei vergleichbarer Belastungsphase stabil blieben, sondern auch, dass sie relativ unempfindlich gegenüber einem Wechsel der Belastungsphase waren. Viele Krebspatienten scheinen sich eher rigide an ein bestimmtes individualtypisches Muster von Bewältigungsstrategien zu halten. Dies scheint auch für die Bewältigungsstile gesunder bei alltäglichen Belastungen zu gelten. Das spricht gegen die verbreitete Auffassung, dass Bewältigungsstile generell phasenspezifisch betrachtet werden müssten. Begründet wird dies vor allem damit, dass die gleiche Bewältigungsstrategie in unterschiedlichen Phasen des Bewältigungsprozesses unterschiedlich gut zur Bewältigung der auslösenden Belastung geeignet ist. Wer sich zum Beispiel einer schweren Operation unterziehen muss, sollte vor der Operation eher Informationen meiden, da dies zu unnötiger Beunruhigung führen kann. An der Operation selbst kann dies nichts ändern. In der Rehabilitationsphase nach der Operation ist Informationsmeidung jedoch eher abträglich, weil sie die Wiedereingliederung in den Alltag und vorbeugende Maßnahmen behindert. Diese Optimalitätsüberlegung besagt aber nicht, dass Menschen sich auch so optimal verhalten. Der flexible Bewältiger, der seine Bewältigungsstrategie jeweils ganz nach den Anforderungen der aktuellen Situation richtet, scheint eher ein Ideal von Bewältigungsforschern zu sein, als die Realität widerzuspiegeln. Bewältigungsstile werden keineswegs immer den situativen Erfordernissen angepasst, sondern sind eher rigide, individualtypische Dispositionen. Ein schrittiges Thema der Bewältigungsforschung ist, ob es gesund sei, Belastungen intrapsychisch oder problemorientiert zu bewältigen. Psychoanalytisch inspirierte Autoren fassen defensive intrapsychische Bewältigungsformen wie Affektvermeidung oder Verdrängung als problematisch auf, weil sie eine echte Auseinandersetzung mit der Emotion und dem durch die Emotion signalisierten Problem verhinderten. Defensive intrapsychische Bewältigung wird in dieser Kontroverse oft fälschlicherweise mit intrapsychischer Bewältigung überhaupt gleichgesetzt. Es gibt aber auch nicht defensive Formen intrapsychischer Bewältigung, wie zum Beispiel die Suche und Erkenntnis positiver Seiten einer zunächst als ausschließlich negativ erlebten Situation, ohne dabei die negativen Seiten zu leugnen. Dass eine offensive Auseinandersetzung mit starken Belastungen wie Scheidung, Vergewaltigung oder Tod eines Kindes positive Konsequenzen hat, wurde in mehreren Studien gefunden. Menschen, die sich mit anderen intensiv über ihre Belastung austauschten, wurden nach der Belastung weit weniger häufig somatisch krank als solche, die es vermieden. Selbst die Aufforderung, sich mit der letzten erlebten starken Belastung schriftlich auseinanderzusetzen, hatte positive Konsequenzen auf die Gesundheit in den folgenden Monaten. Andere Ergebnisse sprechen dafür, dass defensive Affektvermeidung in manchen Situationen ebenfalls angemessen sein kann. So wurde wiederholt gefunden, dass Patienten, die sich vor einem chirurgischen Eingriff wenig Sorgen machten, relativ zu Patienten, die sich viele Gedanken über einen Eingriff vergleichbarer Schwere machten, nach dem Eingriff weniger Schmerzmittel verbrauchten und eher entlassen werden konnten. Diese Ergebnisse stehen nicht im Gegensatz zu den obigen Befunden, da sie sich auf die Verarbeitung einer bereits eingetretenen Belastung beziehen, während die Operationsstudien die Bewältigung von Angst vor einer zu erwartenden Belastung untersuchten. Insgesamt ergibt sich ein differenziertes Bild für die Angemessenheit von Bewältigungsstilen. Sie sind von der Belastungsphase, aber auch von der Kontrollierbarkeit der Belastung abhängig. Letztlich gibt es zu jedem Bewältigungsstil bestimmte Situationen, zu denen er passt. Da Bewältigungsstile bei den meisten Menschen stabil sind, sodass sie ihre Bewältigungsstrategie nicht einfach der aktuellen Situation anpassen können, ergibt sich oft eine Diskrepanz zwischen dem, was prinzipiell möglich und wünschenswert wäre, und dem, wozu der Einzelne in der Lage ist. Ein wichtiges Ergebnis der neueren Bewältigungsforschung ist, dass es bei solchen Diskrepanzen falsch sein kann, durch Druck von außen eine scheinbar optimale Bewältigungsstrategie zu erzwingen. Denn so kann eine sekundäre Belastung dadurch entstehen, dass die primäre Belastung nicht auf die individualtypische Art und Weise verarbeitet werden kann. Konfrontiert man zum Beispiel einen Angstvermeider in einer Situation, die er durch Angstvermeidung eigentlich bewältigen kann, mit der unangenehmen Wahrheit, dass er eigentlich stark ängstlich reagiert, wirkt das zusätzlich belastend. Es wurde in mehreren Studien zur Operationsvorbereitung gefunden, dass weder eine generelle Aufklärung noch eine generelle Nichtaufklärung hilfreich für die Patienten ist, sondern eine Passung zwischen Aufklärungsangebot und Bewältigungsstil. Sorglosen ist mit Aufklärung über etwas, was sie ohnehin nicht kontrollieren können, nicht gedient. während Besorgte, die alles genau wissen wollen, durch Verweigerung der Aufklärung in zusätzliche Besorgnis gestürzt werden. Abschnitt 4.5 Einstellungen. Unter einer Einstellung wird die individualtypische Bewertung von Objekten der Wahrnehmung oder Vorstellung auf der Dimension positiv-negativ verstanden. Die ältere Einstellungsforschung war dominiert von der Vorstellung eines bewusst handelnden Akteurs. Die Einstellung zu einem Objekt ergibt sich aus der Bewertung seiner einzelnen Merkmale. Diese Bewertung läuft bewusstseinsnah ab und lässt sich deshalb abfragen. Entsprechend dieser Vorstellung wurden Einstellungen meist durch Beurteilung auf Rating-Skalen zu messen versucht. Explizite Einstellung. Frühe Versuche aus expliziten Einstellungen Verhalten vorherzusagen ergaben einen bestenfalls geringen Zusammenhang. Siehe Kapitel 2.2, insbesondere die dort geschilderten Studien von LaPierre 1934 und Wicker 1969. Fischbein und Eisen 1975 wiesen darauf hin, dass zusätzlich zu einer expliziten Einstellung die subjektive Norm für ein Verhalten berücksichtigt werden muss. Die subjektiv erlebte Verpflichtung, das Verhalten auch selbst auszuführen. Ein guter Verhaltenspräditor sei deshalb die Verhaltensintention, die sich als gewichtete Summe aus der Einstellung gegenüber dem betreffenden Objekt und der subjektiven Norm ergibt. Zum Beispiel sollten sich nach Fischbein und Eisen 1975 Menschen, die Ausländern gegenüber positiv eingestellt sind, ihnen gegenüber umso hilfsbereiter zeigen, je mehr sie sich zu solchem Verhalten verpflichtet fühlen. Eine positive Einstellung alleine führt dagegen noch nicht unbedingt zu Hilfeleistung. Dieser Ansatz ermöglicht dann recht gute Verhaltensvorhersagen, wenn das Verhalten erfragt wird. Zum Beispiel würden Sie einem Ausländer zu Hilfe eilen, wenn er in der S-Bahn angepöbelt wird. Wenn allerdings tatsächliches Verhalten beobachtet wird, ist auch dieser Ansatz nicht ausreichend. Zum Beispiel sagen explizite Einstellungen und subjektive Normen zwar die selbsteingeschätzte Unehrlichkeit gegenüber dem Finanzamt vorher, nicht aber die vom Finanzamt festgestellte Steuerunehrlichkeit. Zumindest bei Verhalten, das einer starken sozialen Bewertung unterliegt, wie Steuerehrlichkeit oder Hilfeleistung, führt der Ansatz von Fischbein und Eisen 1975 nicht allzu weit, weil die Beurteilung der Einstellungen und subjektiven Normen durch Tendenzen zu sozial erwünschten Antworten oft stark verfälscht werden. Dasselbe gilt für die Erweiterung dieses Ansatzes um das Konzept der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle in der Theorie des geplanten Verhaltens von Eisen und Madden 1986. Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der expliziten Einstellung betrifft die Geschwindigkeit, mit der die Einstellungsfragen beantwortet werden. Unter starken Einstellungen werden solche verstanden, die von der betreffenden Person bei Beurteilung in Fragebögen besonders schnell beantwortet werden. Unter schwachen Einstellungen hingegen solche, die von ihr besonders langsam beantwortet werden, bei denen sie sich also eher unsicher ist. Es liegt nahe, dass starke Einstellungen stärkere Beziehungen zu tatsächlichem Verhalten haben als schwache, was in mehreren Studien bestätigt werden konnte. Zum Beispiel wurde vor einer Präsidentschaftswahl in den USA die explizite Einstellung von Wählern zu den Kandidaten erhoben und die Zeit, die sie für ihr Urteil benötigten. Bei den schnell urteilenden Wählern ließ sich das tatsächliche spätere Wahlverhalten besser vorhersagen als bei den langsam urteilenden, was auch auf eine höhere zeitliche Stabilität starker Einstellungen hindeutet. Alternativ allerdings auch durch nicht erfasste Persönlichkeitsunterschiede zwischen den schnell und langsam urteilenden Wählern, etwa im Intelligenzbereich, erklärt werden könnte. Unter den expliziten Einstellungen ermöglichen also noch am ehesten starke Einstellungen Vorhersagen tatsächlichen Verhaltens. Die neuere Einstellungsforschung interessiert sich zusätzlich für implizite Einstellungen, die dem Bewusstsein gar nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich sind, aber dennoch das Verhalten beeinflussen. In Kapitel 2.2 wurde bereits das Verfahren des affektiven Primings geschildert, das allerdings interindividuelle Unterschiede in impliziten Einstellungen nicht mit ausreichender Reliabilität erfasst. Und der implizite Assoziationstest von Greenwald et al. 1998, der eine Flut von empirischen Studien zu impliziten Einstellungen auslöste. Dieses Verfahren betrachten wir jetzt genauer. Exkurs. Der implizite Assoziationstest. Es handelt sich um ein Verfahren, das es erlaubt, die implizite Einstellung einer Person zu einer bestimmten Klasse von Gegensatzpaaren innerhalb von knapp 10 Minuten am Computer zu bestimmen. Das Verfahren basiert auf der Annahme, dass es Personen leichter fällt, auf miteinander assoziierte Konzepte, zum Beispiel Assoziation zwischen jung positiv und alt negativ, mit derselben Antwort zu reagieren, anstatt auf miteinander nicht assoziierte Konzepte, zum Beispiel jung negativ, alt positiv. Hierzu werden 1. positive und negative Wörter auf dem Bildschirm präsentiert, die durch Drücken einer Antworttaste links bzw. rechts auf der Tastatur so schnell und fehlerfrei wie möglich als positiv bzw. negativ kategorisiert werden sollen, zum Beispiel links negativ, rechts positiv. Dasselbe wird 2. für die Kategorisierung der Einstellungsobjekte geübt, wobei es sich um Gegensatzpaare handeln muss, zum Beispiel links alt, rechts jung. Dann werden die Antworttasten 3 mit den assoziierten Kategorien belegt, zum Beispiel links alt negativ, rechts jung positiv und viele Exemplare beider Kategorien kategorisiert. Dann werden 4 die Zuordnung der Einstellungsobjekte vertauscht, zum Beispiel links jung, rechts alt, dies eingeübt und 5 die Antworttasten mit den nicht assoziierten Kategorien belegt, zum Beispiel links jung negativ, rechts alt positiv und wieder viele Exemplare beider Kategorien kategorisiert. Die Verlangsamung in 5 relativ zu 3, mittlere Reaktionszeit in 5 minus mittlere Reaktionszeit in 3 ist der IAT-Effekt, der die implizite Einstellung zum einen Einstellungsobjekt relativ zu seinem Gegensatz misst. Zum Beispiel misst er im Jung-Alt-IAT die implizite Einstellung zur Jugend. Siehe Tabelle 4.19 im gedruckten Buch. Exkurs Ende. Als Einstellungsobjekte können sowohl Worte als auch Bilder verwendet werden. Pro Block sind sehr viele Trials, Einzelaufgaben nötig, damit durch Mittelung über alle Trials eines Blocks die interne Konsistenz hoch ist. Aggregationsprinzip, siehe Kapitel 3.2. Da die Reaktionsgeschwindigkeit pro Trial bei etwa einer Sekunde liegt, dauert der Test trotzdem meist weniger als 10 Minuten. Die recht komplizierte Differenzbildung zwischen zwei umgekehrten Assoziationen ist deshalb sinnvoll, weil die Schnelligkeit der Reaktion auf nur eine Kombination, zum Beispiel jung positiv, alt negativ, von der individuellen Schnelligkeit in kognitiven Aufgaben abhängt, die aber gar nicht interessiert. Durch die Differenzbildung wird diese mit dem IQ, Alter und Neurotizismus korrelierte Schnelligkeit kontrolliert. Der IAT-Effekt korreliert meist nahe Null mit der mittleren Reaktionsgeschwindigkeit in allen Trials. Das IAT-Verfahren ergibt bei Einstellungen meist ausreichende interne Konsistenzen. Cronbachs Alpha liegt bei Punkt 80, was seine Popularität förderte. Affektives Priming ist sehr viel unreliabler. Andererseits liegen die Retest-Reliabilität und die Paralleltest-Reliabilität mit etwa Punkt 60 deutlich darunter. Warum das so ist, ist bis heute, Anfang 2009, unklar. Fazio et al. 1995 formulierten das MODE-Modell der Verhaltensvorhersage, wonach explizite Einstellungen eher willentlich kontrolliertes Verhalten, implizite Einstellungen hingegen eher spontanes Verhalten vorhersagen. Dies ließ sich in einigen Studien vor allem zu Rassenvorurteilen bestätigen, in denen implizite Vorurteile gegenüber Schwarzen bei US-amerikanischen weißen Studierenden spontanes negatives Verhalten gegenüber schwarzen Versuchsleitern vorhersagte. Zum Beispiel weniger Lächeln, Blickkontakt, Offenheit der Körperhaltung. Während explizite Vorurteile dieses Verhalten nicht oder weniger gut vorhersagten. Da viele Studien zum MODE-Modell wegen zu kleiner Stichproben von Versuchspersonen zweifelhaft sind, ist es wichtig, die Validität dieses Modells und der IAT-Verfahren zur Erfassung impliziter Einstellungen mithilfe von Meta-Analysen zu überprüfen, in die die Befunde möglichst aller vorhandenen Studien eingehen. Greenwald et al. 2009 legten eine derartige Meta-Analyse vor, die sich auf rund 15.000 Getestete in über 180 verschiedenen Stichproben bezog. Die Validität von IATs war höher als die für explizite Einstellungen, vor allem bei Einstellungen zur Hautfarbe, vor allem zu schwarzen Weißen in den USA. Bezüglich der Vorhersage des Verhaltens, implizit Punkt 24, explizit Punkt 12. Explizite Einstellungen waren dagegen klar überlegen bei der Vorhersage von Konsumverhalten, implizit Punkt 32, explizit Punkt 55, und politischen Präferenzen, implizit Punkt 48, explizit Punkt 71. Wie nach dem MODE-Modell zu erwarten, erhöhte die Kontrollierbarkeit des Verhaltens die Validität der expliziten Einstellungen, nicht aber der impliziten. Und die soziale Erwünschtheit des Kriteriumsverhaltens minderte die Validität der expliziten Einstellungen weitaus mehr als die der impliziten Einstellungen. Da der IAT-Effekt ein relatives Maß ist, lässt sich nicht genau bestimmen, wie er zustande kommt. Zum Beispiel kann ein starker individueller IAT-Effekt in einem Jugend-IAT dadurch zustande kommen, dass die Person Jugend besonders positiv wertet, Alter besonders negativ wertet oder beides. Unterscheiden lassen sich diese drei Interpretationen nicht. Um diese Relativität des IAT-Effekts zu umgehen, wird beim Single-Target-IAT pro Phase immer nur ein Einstellungsobjekt präsentiert. Im Gegensatz zum IAT ist in den kombinierten Blöcken also immer nur eine Antworttaste doppelt belegt. Das erleichtert die Interpretation der Ergebnisse, erlaubt es den Testpersonen aber auch, sich die Aufgabe in den kombinierten Blöcken einfach zu machen, indem nach der Regel bei Objektdrücke immer links bzw. rechts vorgegangen wird. Dadurch geht möglicherweise der Bezug zur individuellen Assoziationsstärke zwischen Objekt und Bewertung verloren und damit auch die Validität des Verfahrens. Single-Target-IATs erlauben also klarere Interpretationen des IAT-Effekts, können aber durch einfache Antwortstrategien in ihrer Validität unterlaufen werden.